stell dir vor, du kommst in einen Raum, da sind 7 Türen. Soll es ja geben, ne? Jetzt machst du eine Tür auf, kommst in einen Raum, da sind 7 Türen. Jetzt machst du noch einen Raum auf, eine von solchen Türen, wieder ein Raum mit 7 Türen, das sind schon 21. Jetzt gehen wir wieder zurück in den ersten Raum und da sagen wir, also wenn ich jetzt die anderen auch noch alle aufmache, das sind zu viele, ne? Das schaffe ich nicht. Und so stelle ich mir das Wort Gottes vor, der unerforschliche Reichtum seines Wortes. Also wir machen eine Tür auf, gibt es 7 neue Türen. Da es heute so warm ist, müssen wir ganz langsam machen, bei den Tür aufmachen, damit wir nicht ins Schwitzen kommen, geistlicherweise vielleicht. Und deswegen wollte ich euch mitnehmen auf eine kleine Reise durch das Wort Gottes. Eine kleine Reise durch das Wort Gottes. Ganz gemütlich, so Seniorenausflug, was für Fuß- und Herzkranke, also es geht ganz langsam. Wir wollen die Bibeltexte ganz in Ruhe uns anschauen, drüber nachdenken und versuchen zu verstehen, wie unser Bruder Reinhold an der Einleitung gesagt hat, was Luther da wohl gemeint hat in seinem Katechismus. Was heißt denn das, das Wort? Das heißt von herunterhaben oder von oben her haben. Woher hat das denn hergehabt? Aus dem Wort. Deswegen, ich habe auch den Katechismus in meinem Bücherregal stehen, habe ihn aber nur mal so quer angeguckt, weil ich denke, wenn man die Bibel gut kennt, braucht man wohl den Katechismus nicht mehr. Und das ist was für Leute, die auf das Wichtigste aufmerksam gemacht werden sollen wahrscheinlich und in eurer Tradition dann auch die sogenannte Konfirmation oder was das ist. Ich kenne mich mit dem ganzen Kirchenkram nicht aus, um das mal beim Wort zu nennen, ist aber nicht schlimm. Ihr seht, wir kommen trotzdem ganz gut zurecht miteinander. Also, es geht um Philipper 2, Vers 6. Da sagt auch Paulus, wir sollen die Gesinnung Jesu haben, wir haben das gehört im Vers 5. Und dann beschreibt er diese Gesinnung Jesu. Er sagt uns, welchen Denksinn oder welche Gesinnung oder welche Denkart Christus hatte, wenn er hier sagt, der in Gestalt Gottes anfing und es nicht als einen Raub betrachtete, Gott gleich zu sein. Jetzt kann man Amen sagen und heimgehen, weil da steht schon alles, was du wissen musst. Mehr ist nicht nötig. Aber wir wollen das ja in dem Spaziergang oder der kleinen Reise durch das Wort noch durch einige andere Bausteine ergänzen und auch einmal hier und da auf gewisse Denkfehler aufmerksam machen, die oft gemacht werden, wenn es um die Göttlichkeit Jesu geht, die ja hier in Philipper 2 schon ausreichend beschrieben ist. Wir haben vor einer Woche hier etwas gehört von unserem Bruder Bernhard über Johannes Kapitel 1. Und das ist der Vers, mit dem ich heute auch anfange. Und Paulus sagt doch hier in Philipper 2, Vers 6, den eben gelesenen Worten, er fing in Gestalt Gottes an. Also Christus, der in Gestalt Gottes anfing, steht da im Grundtext. Das Wort für Anfang, genau genommen sogar unten Anfang. Ich mag nur diese ganz extreme Wörtlichkeit nicht so, weil man dann wieder erklären muss. Er fing in Gestalt Gottes an. Was steht denn in Johannes 1, Vers 1? Das kennen doch die meisten aus dem Kopf, ne? Dann auch nickt, ne? Im Anfang war das Wort, und das Wort war Proston Theon, zu dem Gott hin ausgerichtet. Und dann kommt die Hinzufügung, und Gott war das Wort. Und das Wort war Gott, je nachdem, wie du es halt übersetzt. Ja, wer ist denn das Wort? Das lebende Wort Gottes. Da wird jeder Ausleger bestätigen, wenn er nicht ganz schräg ist, dass da Christus mit gemeint ist. Und ihr nickt, ihr seid der gleichen Meinung. Also dieses Wort Gottes ist das allererste, was sozusagen in Gestalt Gottes existierte. Wegen mir neben Gott, zu Gott hin ausgerichtet. Das ist ein Anfang. Wenn du Johannes weiterliest, im Vers 18 sagt er dann, der Johannes, je nach Grundtext, gibt da zwei verschiedene. Die ältesten Handschriften sagen, hier ist der einzig gezeugte, Genes, Modo. Modo kennt ihr dann, ne? Modogramm gab es auch schon mal, haben die Frauen früher in die Tischdecke gestickt oder in die Handtücher irgendwo hin. Also der einzig gezeugte Gott, sagen die ältesten Handschriften. Die anderen, wie Alexandrinus, die korrigierten etc., noch ein paar so unbedeutende, die haben dann Sohn hingeschrieben. Der einzig gezeugte Sohn, das wäre mir noch egal, weil du musst ja mal jetzt an das Wort denken, was vorher steht. Ja, die Bibel sagt uns, Johannes 1, er ist der einzig gezeugte seitens Gottes. Das einzige, was aus Gott herausgekommen ist. Sonst ist aus Gott nichts anderes herausgekommen, um das mit einfachen Worten zu sagen. Das sagt uns hier Johannes 1. So fing Jesus in seiner Göttlichkeit an. Was kann denn aus Gott, wenn nur aus Gott was Einziges herauskommt als seine göttliche Wesensart? Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mensch einen Affen geboren hat. Oder, ja, ich will das nicht weiter ausdehnen, da können ja alle selber denken. Also wenn Gott etwas Wesenhaftes zeugt, aus sich herausbringt, in welcher Form auch immer, muss das wesenhaft gleich sein. Übrigens steht das auch hier schon bei Philipper 2, Vers 6. Er sagt ja hier, er war Gott gleich. Und dieses Wort, was dort steht, das gibt es zweimal im Neuen Testament. Das heißt nämlich nach Qualität und Quantität übereinstimmend. Und deshalb müssen wir sagen, Christus ist nach Qualität und Quantität, wer mit Quantität nichts anfangen kann, das ist die Menge, Gott gleich. Also der Inhalt und die äußere Form ist dasselbe, sagt dieses Wort. Das steht also ganz einfach in Philipper 2, Vers 6. Und jetzt fangen die Leute an, das wegzudiskutieren. Das funktioniert nicht. Also, Johannes Kapitel 1, eine Bestätigung dafür. Jetzt kommt gleich der nächste Schock. Wir machen wieder eine Tür auf und schauen mal rein bei 1. Johannes 5, Vers 20. Das hat auch eben auch bei Luther so geklungen, was der Reinhold vorgelesen hat. Und der hat wahrscheinlich seine Bibel auch gekannt. In 1. Johannes 5, Vers 20, da finden wir diese provokante Stelle für alle, die das Thema nicht mögen. Aber das macht mir gar nichts aus. Also, ganz langsam. 1. Johannes 5, Vers 20. Wir nehmen aber wahr, oder wir wissen, dass der Sohn Gottes eintraf und uns eine Denkart gegeben hat, auf das wir, also zu welchem Zweck haben wir die Denkart bekommen, auf das wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser, nicht jener, dieser ist der wahrhaftige Gott und äonisches Leben. Was hat Jesus selber gesagt? Ich bin das äonische Leben. Johannes sagt hier, dieser ist äonisches Leben. Von wem redet er da? Natürlich von Jesus. Wird keiner abstreiten. Was ist dieser Jesus? Der Wahrhaftige. Warum? Weil Vater und Sohn in ihrer Göttlichkeit eins sind. Das heißt, Vater ist nicht Sohn und Sohn ist nicht Vater, das ist völlig klar. Aber was die Göttlichkeit angeht, die wesenhafte Göttlichkeit, da sind sie eins. Genau das wird hier gesagt. Der Wahrhaftige ist sowohl der Vater als auch der Sohn, beides in der Schrift bezeugt. Also, wenn wir in Christus sind, sind wir auch in Gott. Das ist eigentlich auch bekannt. Wenn Gott und Christus eins sind, gehören wir dazu. Wunderbar. Kaum zu glauben. Also göttliche Wesensart erstreckt sich sogar hinein in die Söhne, wenn wir das ganz streng sehen. Aber wir sind ja heute nur, Gänsefüßchen, nur bei dem Christus, wie er anfing. Das steht ja hier in Philipper 2, Vers 6. So, jetzt kann jemand sagen, ja gut, das hast du dir schön zusammengestellt, das klingt fantastisch, aber es gibt ja so abergläubische Christen. Und ja, denen antworte ich, wir sind doch erst am Anfang, habt doch ein wenig Geduld. Da kommen noch 152 andere Beweise, die kann ich heute gar nicht alle bringen, da sitzen wir nämlich eine Woche dran. die auch das Gleiche bezeugen. Ich will ja nur die wichtigsten noch nennen heute, weil wir gesagt haben, weil es heute so warm ist, machen wir eine ganz langsame Reise durch das Wort. Wir blättern ein wenig nach Hebräer Kapitel 1. Und Hebräer Kapitel 1 ist ja das Kapitel, was uns hier auf hervorragende Weise diese Gedanken, die wir bisher bei Paulus in Philipper 2 und bei Johannes in seinem Brief gelesen haben, bestätigen. Hebräer 1 in Vers 8, übrigens hier Kapitel 1, wird 7-mal aus dem Alten Testament zitiert, 7-mal aus dem Psalmen. Und in Vers 8 heißt es, also hier spricht der Sohn, das heißt ab Vers 5, Entschuldigung, der Vater, ab Vers 5 spricht der Vater. Und im Vers 8 will ich lesen, was der Vater sagt. Der Vater sagt zu dem Sohn, Vers 8, dein Thron, o Gott, ist hinein in den Äonen des Äons und der Herrscherstab der Geradheit ist der Herrscherstab deiner Regentschaft. Psalm 45, 6. Das steht im Psalm 45, 6. Dein Thron, o Gott, ist hinein in den Äonen des Äons. Wenn du Psalm 45, 6 liest und das Neue Testament nicht kennst, ist es für dich klar, dass hier Gott gemeint ist. Der Vater Gott, der Gott Israels, der Schöpfer Gott, was immer du darunter verstehen magst. Wenn du aber das Neue Testament kennst, und ihr kennt ja meine Devise, ich kann das Alte nur verstehen, wenn ich das Neue habe. Und wenn ich den Spiegel habe, der Spiegel, nämlich der zweite Spiegel, mit dem ich in den ersten gucke, dann wird alles wieder richtig rum. Dann erkenne ich, dass mir das Neue Testament, der zweite Spiegel, sagt, dieser Schöpfer, der im Psalm 45 beschrieben ist, ist der Wortsohn, der Wortgott, ist der, der am Anfang, im Anfang, aus Gott heraus geboren worden ist, weil nur er aus Gott kam und weil alles andere nach ihm gekommen ist. Deshalb ist das so. Deswegen sagt hier der Vater im Neuen Testament zum Sohn, dein Thron, o Gott. Und jetzt kommen die ganz schlauen Grammatiker und die will ich nicht auslassen. Nicht, dass er denkt, ich kneife. Die ganz schlauen Grammatiker sagen dann, ja hier das O, das ist ja ein Artikel im Grundtext. Das muss heißen, der Gott. Danke, ja. Da gibt es eine Bibel, die heißt Neue Weltübersetzung. Die hat sowas Hanebüchenes daraus gemacht, dass mir die Haare zu Berge stehen. Die haben übersetzt, Gott ist dein Thron. Da kann ich nur einen roten Kopf kriegen, mich schämen, dass ich jemals 30 Jahre sowas gelesen habe. Verstehst du es? Unverschämt. Die Grammatik, die Grieche sagt eindeutig, wenn ein Artikel im ersten Fall steht, oder im Nominativ für die schlauen Grammatiker, die das vielleicht mal hören, wenn der im Nominativ steht, wird er für Vokativ gebraucht. Das ist eine eindeutige griechische grammatische Regel. Also muss ich ja einen Ausruf machen an der Stelle und muss sagen, oh Gott, genau wie es die meisten Bibeln auch richtig machen. Also, der Vater sagt zum Sohn, du bist Gott. Glaubt ihr, wenn Gott was sagt? Wenn Gott mir das sagt, glaube ich das. Wer bin ich denn, der ich gegen Gott das Wort ergreifen will? Also der Vater spricht in Hebräer 1 zum Sohn, du bist Gott. Das wird noch schöner. In Vers 10 wieder ein Zitat aus dem Psalm 102. Psalm 102, Vers 28. Entschuldigung, ich muss gucken, ich brauche den falschen Vers. Vers 25. Psalm 102, Vers 25. Hier heißt es, der Vater spricht immer noch zum Sohn und sagt, du, Herr, hast gemäß Anfänglichen, das sind hochrangige Engel, nicht im Anfang, das ist falsch. Du hast gemäß Anfänglichen, gemäß den hochrangigen Engeln die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Und wenn du jetzt den Quelltext guckst, im Psalm 102, Vers 25, da steht, du hast für Angesichter die Erde gegründet. Wer sind denn die Angesichter im Alten Testament? Das sind auch die Engel. Also du hast für Engel die Erde gemacht, sagt der Vater zum Sohn. Wer ist denn jetzt der Schöpfer? Im Psalm 102, der Schöpfer, der da beschrieben ist, ist der Sohn. Und der Vater bestätigt und sagt, du bist Schöpfer. Warum? Johannes 1, weil nichts anderes als der Sohn aus Gott herausgekommen ist. Sämtliche Schöpfung, Ob Engel, Mächte, Äonen, wir kommen noch drauf, kommt aus dem Sohn und nicht aus dem Vater. Deshalb ist er der einzig Geborene, Gezeugte. Deshalb ist er Christus, der Schöpfer von allem, was es gibt. Er ist der Schöpfer Gott, bestätigt mir Hebräer Kapitel 1. Wir kommen nachher nochmal darauf zurück. So, im Kapitel 3, Hebräerbrief 3, Vers 4. Jetzt kommt ein Vers, da muss man ein wenig denken. Und ich hoffe, es ist noch früh genug und noch nicht zu warm, dass wir das jetzt noch hinkriegen. Also, Hebräer 3, Vers 4. Ich lese erst mal den Vers und du kannst dir auch was dabei denken. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut. Der aber alles erbaut hat, ist Gott. Weißt du, wie ich das früher gelesen habe? Oder verstanden? Ja, logisch, Gott hat alles geschaffen. Ne? Das steht auch hier. Gott hat alles geschaffen. Ja, prima. Du musst mal genau lesen, was hier steht. Hier steht, der alles erbaut hat, der alles geschaffen hat, ist Gott. Wer hat denn alles geschaffen? Haben wir das nicht eben bewiesen, dass das Christus war? Also ist Christus Gott, steht hier in Hebräer 3, Vers 4. So, warum musst du den Vers lesen? Nämlich so, wie es da steht. Der alles erbauen hat, ist Gott. Es könnte kein Engel alles erbauen. Es könnte kein Geschöpf alles machen. Es muss Gott sein, der alles gemacht hat. Und welcher Gott hat alles gemacht? Der einzig gezeugte Gott seitens des Vaters ist der Schöpfer von allem, weil aus Gott nichts anderes herausgekommen ist. Damit schließt sich der Kreis wieder. Gut, nächster Schritt. Moment, ich muss erst gucken hier, dass wir nicht die falsche Richtung nehmen, weil es gibt so viele Türen, ne, in dem Haus. Zwischendurch lesen wir mal Römer 9, Vers 5, bevor ich diesen Gedanken zu Ende bringe. Wir sind gleich wieder da. Römer 9, Vers 5 wollen wir nicht auslassen. Ist ja auch eine der Stellen, die sehr umstritten ist, wo es da nichts zum Streiten gibt, weil das an sich eindeutig ist. Römer 9, Vers 5, da geht es um die Dinge, die Israel gehören, die Verheißung, die Sohnschaft und so weiter. Und da sagt er dann im Vers 9, denen die Väter sind und, Achtung, aus denen gemäß dem Fleisch der Christus ist, der über allem Gott ist, der Gesegnete in die Äonen. Amen. So, jetzt gibt es ganz schlaue Übersetzer. Entschuldigung, wenn ich das immer so ein bisschen herablassend sage. Mir hat schon mal einer gesagt, ich wäre arrogant und eingebildet. Also wer mich kennt, weiß, dass das nicht stimmt. Ich muss das nochmal wiederholen. Das liegt mir ganz fern, sondern ich bin erzürnt, wenn jemand an dem Wort herumbastelt. Da kann ich gerade narrisch werden, wenn ich sowas sehe. Und Leute, die es wissen müssen, sind verblendet durch ihre Ideologie und biegen dann die Bibel hin und wir blöden Idiotes, wie das Neue Testament uns nennt, wir Idiotes, wir Unstudierte, wir müssen dann glauben, was die uns vorsetzen. Das lehne ich ab. Denk selber, guck genau hin. Lass dir nichts vormachen, auch nicht von mir. Glaub mir kein Wort, guck selber nach. Hier steht, der über allen Gott ist, der Gesegnete in die Äonen. Die anderen machen das an einer anderen Stelle und sagen, der über allem ist, Gott ist gesegnet, hinein in die Äonen, machen da so einen Schachtelsatz draus, damit man ja von der Göttlichkeit Jesu ablenkt und nicht etwa noch einen Bibeltext hat, die auch noch bestätigen würde. Verstehst du? So wird der Bibeltext gebogen. Nein, hier steht, der Christus, der ans Fleisch gekommen ist, ist über allem Gott und gleichzeitig der Gesegnete hinein in die Äonen. Es geht nur um Christus und nicht um Gott und Christus, um Vater und Sohn. Im Vers 9 wird nur von Christus gesprochen und von keinem anderen. Wir haben noch zwei, drei Bibeltexte, wo man genauso schlitzohrig versucht, die blöden Leute, wie du und ich, wir sind ja die Blöden, die Idioten aus dem Neuen Testament, die uns das Glatteis führen wollen. Lasst euch das nicht gefallen. Also, Kolosser 1, 15 bis 17. Wir kommen wieder zurück zu unserem Thema, nämlich, dass aus dem Christus alles herausgekommen ist, weil aus dem Vater nur der Christus kam. Und in Kolosser 1, 15 bis 17 wird das doch beschrieben. frage mich, was da dran zu zweifeln gibt. Kolosser 1, 15 bis 17. Da steht, welcher auch von Christus die Rede das Bild Gottes ist, der Unsichtbare, der Vorhergeborene aller Schöpfung. Der Vorhergeborene aller Schöpfung. Weil in ihm das ganze All, die alle erschaffen wurden, alles was es gibt, die in den Himmeln, die auf der Erde, die Sichtbaren, die Unsichtbaren, seines Throne, seines Herrschaften, seines Anfänglichen, das sind wieder die Engel, seines Autoritäten, auch Engel, alle, das ganze All, alles was es gibt, ist durch ihn und hinein in ihn erschaffen, steht hier. Und Vers 17, und er ist vor allen. Und die alle bestehen zusammen, wie? In Folge von ihm, in instrumental zu lesen hier im Grundtext. In Folge von ihm. Er ist die Ursache dafür, dass alles Bestand hat und ins Dasein gekommen ist. Das wird uns hier gesagt. Das ist eigentlich so einfach wie nur was. Selbst in der Wärme heute kann man das verstehen. Ne? So leicht ist das. Es ist ganz, ganz einfach. Warum ist er denn vorher da gewesen? Überlegt nochmal, alle Schöpfung spielt sich in einer von Gott festgesetzten Zeit ab. Es gibt einen Zeitrahmen, den nennen wir Äonen, nicht Ewigkeiten, Äonen. Und innerhalb dieser Äonen findet die Schöpfung statt. Wenn also es Schöpfung gibt, muss vorher Zeit da sein. Und genau das lernen wir, wir blättern zurück zum Hebräerbrief im Kapitel 1 des Hebräerbriefes, um diesen Gedanken zu verstehen, der hier der Kolosserbrief uns sagt mit dem Vorhergeboren. Weil ich muss noch was dazu sagen, es gibt ja Leute, die behaupten, ja, Christus ist der Erstgeborene der Schöpfung, wird ja meist gelesen. Erstgeborene der Schöpfung, also die erste Schöpfung, die Gott gemacht hat, war Jesus. Ha. Ich spare mir das. Vorhergeboren steht da. Warum vorhergeboren? Weil Schöpfung an Äonen gebunden ist. Und in Hebräer 1, Vers 2 lerne ich, gleich am Anfang des Hebräerbriefes, dass Gott in den letzten Tagen zu unserem Sohn gesprochen hat, das ist noch ertragbar, aber dann heißt es hier, den er zum Erben für das ganze All eingesetzt hat, durch, Achtung, durch den er auch die Äonen gemacht hat. Es gab also vor der Schöpfung keine Äonen. Es gab vor dem Christus keine Äonen. Die gab es erst nach dem Christus. Der Christus ist aus Gott herausgetreten, wie immer du dir das vorstellst, und hat dann erst die Äonen gemacht, stehen hier. Und in die Äonen hinein kam die Schöpfung. Wie kann dieser Christus, der die Schöpfungszeiträume geschaffen hat, selber ein Teil dieser Schöpfung sein? Das ist Unsinn, blanker Unsinn. Und der Kolosserbrief, wir haben es eben gelesen, sagt uns, er ist vorher geboren worden, ehe die Äonen ins Dasein gebracht wurden, sind durch ihn selber. Ich kann doch nicht Schöpfung sein in einem Schöpfungszeitraum, den ich selber schaffe. Das ist so hirnverbrannt wie nur was, da fehlen mir die Worte. Also, es tut mir leid, wenn ich manchmal etwas impulsiv reagiere. Ja, ihr kennt mich ja jetzt schon 16 Jahre oder 18, ich weiß nicht wie lange. Das spielt keine Rolle. Wir lesen Vers 3 noch in Hebräer Kapitel 1. Da heißt es weiter, dieser nämlich, der die Äonen gemacht hat, ist die Abstrahlung der Herrlichkeit Gottes, der Charakter seines Wesens, steht da. Was ist Charakter? Abdruck, sagen manche Bibeln. Also das ist was Gleiches. Wenn ich einen Abdruck mache, dann ist der Abdruck wie das Original. Also er ist der Charakter oder Abdruck oder das Gleiche seines Wesens. Und durch das All, und das All ist durch die Rede seines Vermögens getragen. Also das ganze All trägt er durch sein Wort, so könnte man es auch sagen. Wenn ich das zusammenfasse bis hierher, dann muss ich feststellen, dass dieser Christus, zu dem wir ja auch beten, das wäre dann im zweiten Teil die Frage, kann ich Christus anbeten? wenn er ein Teil der Schöpfung ist, das wäre ja Götzendienst, aber das kommt nicht heute dran. Wenn ich das bisher betrachte, stelle ich fest, dieser Christus, der aus Gott herausgestellt worden ist, geboren, gezeugt, geworden, es gibt da auch unterschiedliche Handschriften, die einen reden von Zeugen, die anderen von Werden, spielt überhaupt keine Rolle. Wie Gott das gemacht hat, ist in dem Fall unwichtig. Wichtig ist nur, dass aus Gott heraus der Christus kam, wie du das nennst, spielt keine Rolle, wenn du verstanden hast, was das heißt. Und dass aus dem Christus dann alles Übrige kommt. Wenn man diesen Vorgang verstanden hat, das reicht schon aus, um die Bibel auch in ihren Versen, die vielleicht hier und da missdeutlich sein können, besser zu verstehen. Erinnert euch doch an das Gebet Jesu in Johannes 17. Da sagt er doch: Vater, gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe der Kosmos war. Aha. Was war denn das für eine Herrlichkeit? Wir haben schon genug gehört, um sagen zu können, das muss eine Gottesherrlichkeit von der gleichen Qualität gewesen sein, wie sie der Vater hatte, der den Sohn geboren, gezeugt oder werden ließ. Die gleiche Qualität, sagt Philipper 2, Vers 6, der Vers, um den es heute Morgen geht. Ich komme nicht weiter bei Philipper 2, Vers 6, weil man das alles genau erklären muss, ganz haarfein, damit es auch der letzte Zweifler vielleicht versteht. Also er fing in Gestalt Gottes an und war Gott gleich, sagt Paulus. Und das haben wir bis jetzt schon ziemlich gut beweisen können. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben ja noch einige Zeit, ne? Merkt ihr das? Wir gucken mal beim Petrus hin. Hat er eventuell was anderes verstanden? Lass dich überraschen. 2. Petrus 1, Vers 1 soll als Anfang dienen. 2. Petrus 1, Vers 1. Hier geht es eigentlich mehr um den zweiten Teil des Verses. Und jetzt müssen wir mal genau gucken, was hier steht. Ich verlange wieder ein wenig Grammatikkenntnisse. Es nützt alles nichts, aber es ist ganz leicht. Ich sage euch, das ist ganz leicht. 2. Petrus 1, Vers 1. Ich lese den zweiten Teil. Ich lese den ganzen Vers. Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, er schreibt denen, die einen gleichwertigen Glauben mit uns zugelost bekamen, in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Fatal ist hier, dass im Grundtext sogar noch ein Artikel steht, den ich könnte mir gar nicht mit übersetzen, weil das im Deutsch nicht klingt. Im Grundtext steht vor Gott ein Artikel, der, die, das ist ein Artikel für die, die schon lange keine Grammatik mehr hatten, weil die Schule schon längst rum ist. Also hier steht der Gott und Retter Jesus Christus, sagt Petrus. Der Gott und Retter Jesus Christus. Es gibt schlitzohrige Übersetzer, die nicht mögen, dass Jesus Gott gleich ist, die das gerne wegmachen und die tun diesen Artikel verschieben. Sie schieben den an eine andere Stelle. Leider auch die Konkordante Bibel und die alte Lutherbibel. Die Neue Weltübersetzung sowieso, die macht es immer so, weil die das gar nicht mögen. Bei den Konkordanten Brüdern vermute ich einen Irrtum. An den anderen Stellen haben sie es richtig gemacht, aber hier eben gerade mal falsch. Das würde dann heißen, er spricht von der Gerechtigkeit unseres Gottes und des Retters Jesus Christus. Da kann man zwei Personen draus machen. Gell? Da klingt das schon ganz anders. Da redet er von Gott und Christus. Da hat das Wort Gott mit Christus gar nichts zu tun in dem Vers. Weil dann schreibe ich, ich rede von Gott und unserem Retter Jesus Christus. So. Habe ich zwei Personen draus gemacht. Das ist aber nicht zulässig, weil der Artikel bei Gott steht, also Gott betont wird, und Gott und Retter sind zwei Titel, und als letztes kommt ein Name. Wenn ich also einen Artikel mit zwei Titeln habe und einen Namen, dann beziehen sich beide Titel mit diesem einen Artikel auf den Namen. Ich mache gleich noch ein ganz einfaches Beispiel, damit es auch der grammatisch Unkundige besser versteht. Also ein Artikel und zwei Titel und ein Name ist immer dieselbe Person. Wenn ich das trennen will, brauche ich einen zweiten Artikel. Oder ich muss den Artikel verschieben. Oder ich muss den Namen weglassen. Also irgendwas muss man manipulieren, damit das zwei Personen werden. Das sind aber nie zwei Personen, wenn ein Artikel steht, ein Name und zwei Artikel. Zwei Titel. Gott und Christ, Retter ist ein Titel hier in dem Fall. Also ist der Titel Gott und der Titel Retter auf den einen Namen bezogen, nämlich Jesus. Unser Gott und Retter, Jesus. Ganz einfach. So steht es im Grundtext. Wir haben noch einen zweiten Text, Titus 2, Vers 13, bevor ich euch das Beispiel sage. Titus 2, Vers 13, da wird ja auch gemogelt hier von denen, die das nicht so sehen wie wir. Titus 2, Vers 13. Wir sind empfangsbereit für die glückselige Erwartung und für das Auferscheinen, die Epiphanie, der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. So habe ich es übersetzt. Ich bin Idiot, also ich habe das nicht studiert, ich habe mich nur an Grundtext gehalten. Und da klingt das eigentlich ganz einfach. Der große Gott und Ritter ist Jesus Christus, ne? Steht hier. Ja, aber die Schlitzohren, die es da gibt unter den Übersetzern, die machen das anders. Die fügen hier noch einen Artikel ein. Die sagen, reden von der Herrlichkeit des großen Gottes und des Artikel Retters von uns, Jesus Christus. Machen zwei Personen daraus. Durch Hinzufügung eines Artikels, der nicht im Grundtext steht. So, jetzt machen wir das einfache Beispiel, damit ihr das auch noch versteht, worum es wirklich dabei geht. Also stell dir vor, da ist eine Schule, der hat einen super Hausmeister, das ist ein großer Fachmann, der kann alles, ne? Vom Elektrischen bis zum Wasser und so weiter. Solche Leute gibt es ja. Also ist ein ganz großer Fachmann und da ist die Jahresabschlussfeier in der Schule und der Hausmeister heißt Fritz Müller, wir kennen einen Bruder, der so heißt. Wenn der das dann hört oder liest, freut er sich. Also Fritz Müller ist der große Hausmeister und Fachmann in der Schule. Und jetzt sagt der Direktor in seiner Lobrede auf seinen Hausmeister, sagt er hier, das ist unser großer Fachmann und Hausmeister Fritz Müller. Tust du jetzt da zwei Personen sehen? Ich kann da nur einen sehen, ne? Der Fritz Müller steht da. Wenn das zwei Personen wären, müsste der Direktor in seiner Rede das anders sagen. Dann müsste der sagen, hier ist unser großer Fachmann, Emil so und so, und unser Hausmeister Fritz Müller. Dann wären das zwei Personen. Also ich müsste noch einen Namen einfügen. Oder ich müsste den Namen weglassen. Ich müsste sagen, hier ist unser großer Fachmann und unser Hausmeister. Ohne Namen. Das sind auch zwei Personen. Aber komischerweise und glücklicherweise oder peinlicherweise, je nachdem auf welcher Seite du stehst, steht im Grundtext ein Artikel, zwei Titel und ein Name. Also der große Fachmann und Hausmeister ist Fritz Müller. Das sind nicht zwei Personen. Der große Gott und Retter ist Jesus Christus nach Titus 2, Vers 13. So einfach ist das. Verstehst du? Man muss nur lesen, was da steht. Nicht in der Übersetzung, im Grundtext musst du lesen. Und plötzlich wird alles klar. Also, jetzt noch Kolosser 2, Vers 9. Und dann gucken wir mal, der mit unserem Bruder Reinhold auch zufrieden ist, ins Alte Testament. Gut. Also, Kolosser 2, Vers 9. Warum ist denn das so? Kolosser 2, Vers 9. Da sagt Paulus hier, da in ihm, er redet von Christus, von der Autorität des Christus, da in ihm die Vervollständigung der Gottheit leiblich wohnt. Das ist ein ganz harter Brocken für all jene, die die Göttlichkeit Jesu ablehnen. Und interessanterweise, hier steht Theotes. Das Wort gibt es nur einmal im Neuen Testament. Na, ist das nicht herrlich? Ne? Ein einziges Mal. Und ausgerechnet der Paulus, ich glaube, dass der das geschrieben hat. Manche meinen ja, den Kolosserbrief hat ein anderer von Paulus abgeschrieben. Auch recht. Für mich steht da, Paulus hat ihn geschrieben und er sagt hier, in diesem Christus wohnt die Gottheit leiblich. Ja, gibt es da noch was hinzuzufügen? Und deswegen, nur deswegen, können wir auch all die anderen Verse verstehen, in denen hier auf die Göttlichkeit Jesu verwiesen wird und die so klar bezeugt wird. Wir haben vorhin schon was gehört aus dem Jesaja. Wir gucken nochmal dahin, in Kapitel 9, Vers 5. Jesaja 9, Vers 5. Jetzt muss ich meine Bibel hier blättern. Ihr habt ja hier das wahrscheinlich jetzt schneller als ich. Jesaja 9, Vers 5. Oder Vers 6, das kommt darauf an, was du für Bibel hast. In der Unrevidierten ist es der 6. Vers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Jetzt fragst du den Ausleger, wer ist das? Sagt jeder Jesus. Gibt keinen, der das nicht so sieht. Und wie heißt es dann weiter? Und man nennt seinen Namen Wunderbar, Pelle, Berater. Jetzt kommt ein starkes Wort. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Vater der bezeugten Zeiten und auch der verheimlichten. Aviat, Friedefürst. Ja, willst du noch mehr Namen wissen? Also, uns interessiert ja hier der starke Gott. Ne? Also, Jesaja sagt, da kommt einer, der wird als Mensch geboren und den bezeichnen wir prophetisch schon mal vorher als den starken Gott. Das ist nur eine Ergänzung aus dem Alten Testament. Sie haben das auch schon gesehen, oder? Die Propheten, die hatten ja den Geist Gottes und haben das vorhergesagt. Ob sie es verstanden haben, das ist was ganz anderes. Aber sie haben es aufgeschrieben für uns und wir können es heute nachlesen. Jeremia 23, 6 kommt noch was dazu. Es sind nur zwei Stellen von etlichen. Jeremia 23 im Vers 6. Da geht es um seinen Namen und der Name heißt: In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen und dies wird sein Name sein, sagt Jeremia. Wie heißt sein Name? Yahweh Tzidkenu, Hebräisch. Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Was ist denn JHWH, das Tetragramm? Ist doch der Name Gottes. Also wird Jesus, dass die Jesus gemeint ist, sind sich auch alle einig, wird Jesus genannt Yahweh, unsere Gerechtigkeit, also auf ihm oder ihm gebührt der Gottesname. Ein weiteres Indiz dafür, für seine Göttlichkeit. Gut, jetzt sagst du immer noch, wenn du das nicht so ganz glauben kannst, ich rede jetzt nicht zu euch hier, sondern rhetorisch, sagst du immer noch, ja, das klingt mir ja, klingt ja schon mal gut, aber überzeugt mich noch nicht ganz. Dann sollten wir doch mal schauen, was Jesus selber gesagt hat. Wir sollten mal schauen, was die Leute gesagt haben, die ihn gehört haben, vor 2000 Jahren. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du das heute anders verstehen willst, als die damals, die unmittelbar dabei waren. Also in Johannes 5, Vers 18, da heißt es, Johannes 5, Vers 18, darum nun suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleich machend. Deshalb suchten sie ihn zu töten, heißt es hier. Jesus ist durch die Landschaft gelaufen und hat gesagt, ich bin Gott. Da haben die gesagt, der Schwätzer, den müssen wir steinigen. Wieso haben die das geglaubt? Also die Juden damals haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Wir heute verstehen das nicht mehr, oder wie? Also die waren ja noch idiotischer wie wir. Die meisten konnten nicht mal lesen. Ne? Aber die haben verstanden, was Jesus gesagt hat. Weil die kannten auch das Alte Testament, auch wenn sie nicht lesen konnten. Wir haben mehr vom Alten Testament gewusst als manche von uns. Und jetzt schauen wir mal nachher dann eine ganze Reihe von Versen an, bevor ich hier den Gedanken zu Ende bringe noch. Er sagt nämlich im Vers 58, im Kapitel 8 bei Johannes, das müssen wir erst noch lesen, Johannes 8, Vers 58, Jesus sprach zu ihnen, ehe Abraham war, ich bin, steht im Grundtext. Ich bin, ego, emi, ich bin. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Die haben gesagt, du bist Zimmermanns Sohn, ne? Du willst schon da gewesen sein, wo es den Abraham gab. Ne? Da haben die gelacht. Kann man ja verstehen. Ne? Vielleicht hätten wir mitgelacht damals. Gut, aber warum? Weil er sagt, ich bin. Ich bin. Johannes 10, Vers 30 sagt er, der Vater und ich sind eins. Da haben die nichts Besseres zu tun, als im nächsten Vers, im übernächsten Vers 33 kannst du das lesen. Die Juden antworten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Die haben das verstanden. Die haben verstanden, dass Jesus dich zu Gott macht, weil er gesagt hat, ich bin. Ich erkläre das noch. Ich bin. In Johannes 14 noch so eine Stelle. Geht es um den Philippus. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen, den Vater. Da sagt der Philippus, zeig uns den Vater. Der hat es nicht verstanden. Ne? Ich hätte auch so blöd gefragt, keine Frage. Da sagt Jesus zu ihm, so lange bin ich bei euch gewesen und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir ist, in mir bleibt, tut seine Werke. Ja, was fragst du nach dem Vater? Wenn du mich siehst, siehst du auch den Vater. Verstehst du? Ich könnte ja noch viel weiter gehen und den Kritikern der Göttlichkeit Jesu sagen, der Sohn ist wie der Vater. Die sind nicht nur göttlich gleich, sondern auch noch in ihrer Aufgabe als Vater und so. Aber so weit will ich gar nicht gehen. Der Vers könnte aber dafür verwendet werden. Ich gehe wieder einen Schritt zurück, um keinen abzuschrecken. Gut, es geht aber noch weiter. Was sagt denn Jesus noch? Wir wollen noch kurz, wir haben jetzt eine neue Uhr, habt ihr das gesehen? Hier vorne hat der Alvin gestiftet für die Versammlung. Und jetzt weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat. Nur die Klingel ist ausgestellt, damit das nicht auffällt, wenn einer überzieht. Gut. Jetzt zu dem Begriff Ich Bin. Ich Bin. Das muss man verstehen, damit man weiß, warum die Juden sich aufgeregt haben, dass Jesus sich zu Gott macht und sie ihn deshalb steinigen wollen. Wir haben ja vorhin im Hebräerbrief gelesen und ich will nochmal zurück einen Vers lesen, nämlich den Vers 3, Hebräer 1. Da wird von Jesus gesagt, welcher die Abstrahlung der Herrlichkeit und der Charakter seines Wesens ist, kannst du dich erinnern? Und das ganze All wird durch die Rede seines Vermögens getragen. Er ist die Abstrahlung der Herrlichkeit und der Charakter seines Wesens. Welcher ist? Dieses Welcher ist im Grundtext erinnert ganz stark, was so ähnlich geschrieben wird und auch klingt, an das Ich Bin des Neuen Testamentes. Und dieses Ich Bin des Neuen Testamentes, wir haben eben den Vers 58 in Johannes 8 gelesen, ich will es nochmal in Erinnerung bringen, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, ich bin. Warum haben die Juden sich da so aufgeregt? Vorweg die Schriftgelehrten. Die das Neue, Alte Testament ganz genau kannten. Übrigens, dieses Ich Bin steht 45 Mal auf Jesus bezogen und 5 Mal in anderen Zusammenhängen. Im Neuen Testament mehrheitlich im Johannesevangelium. Und ich lese mal ein paar Stellen aus Johannes. Kannst du mitblättern, musst du aber nicht. Kannst dich auch entspannen. Du kennst die Texte alle. In Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Kapitel 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock. Nochmal zurück ins Kapitel 6, das ist der Hauptträger dieser Definition. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann Verse 41, 42, Kapitel 6, da ermutigten die Juden ihn betreffend, da er sagte, ich bin das Brot, das herabgestiegen ist aus dem Himmel. Da haben die sich beschwert, weil er sagt, ich bin. Und sie sprach, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen, da der um die Ecke wohnt? Kapernaum, das sind 20 Schritt um die Ecke. Ja, und wie sagt denn dieser ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Ja, haben sich aufgeregt. Wie kann da der dahergelaufene Zimmermannssohn sagen, ich bin aus dem Himmel als Brot zu euch herabgestiegen? Unverschämt. Und das kommt noch zweimal im Kapitel 6, Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das lebende Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Und so weiter. Also, warum haben die sich so aufgeregt über das Ich bin? Das ist eigentlich ganz einfach. Im Alten Testament, in 5. Mose 32, lesen wir das Lied des Mose. Und in dem Lied des Moses führt der Mose in seinem Lied Israel seine ganzen Schandtaten und all die guten Dinge, die Gott für sie gemacht hat, vor Augen. Er singt die ganze Geschichte Israels ihnen vor. Und da ist ein Vers, der Vers 39, 5. Mose 32, 39. Ich will nur den wichtigsten Teil daraus zitieren. Da steht im Grundtext, da singt Mose von Gott, dass ich es selber bin, relativ wörtlich übersetzt. Oder die Septuaginta sagt, denn ich bin. Wir müssten eigentlich sagen, denn ich bin. Weil das Ego heißt ich und Emi heißt ich bin. Also du musst zweimal ich lesen, wenn du es genau nimmst. Ich bin. Im Grundtext, Hebräisch, steht aber ki ani ani hu, also ani hu heißt ich er. Also Gott sagt ich er. Und Jesus sagt jetzt im Neuen Testament beim Johannes und bei den Juden ich er. Ne? Nur die Septuaginta hat das anders übersetzt. Sie hat gesagt ego emi, ich bin. Dass das nicht ganz korrekt ist. Jo. Dass das nicht ganz korrekt ist, lernen wir aus der Geschichte von Dornbusch. Denn dort hat die Septuaginta denselben Begriff hingeschrieben, ich bin, oder ego emi, ich bin, wo Gott zu Mose am Dornbusch sagt, Hebräisch, Echje, Asher, Echje, ich werde sein, der ich sein werde. Das sind ganz andere Worte, ne? Ani, ani, hu, Echje, Asher, Echje, klingt völlig verschieden. Ne? Und die Septuaginta macht da einen Brei draus und schreibt Ego Emi. Das ist schon mal falsch, um das ganz deutlich zu sagen. Aber die Bibel im ersten Jahrhundert, die mehrheitlich rumgetragen worden ist, ist die Septuaginta gewesen, weil die 200 Jahre schon gegeben hat. Also haben die Juden alle gewusst, der Ego Emi in meinem Alten Testament, in meiner Septuaginta, ist der Gott des Alten Testamentes. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich, er. Ich bin. Und haben gesagt, unmöglich. Der Gott des Alten Testamentes, der Gott Israels, kann nie der Zimmermannssohn sein. Der behauptet, er sei Ego Emi. Er sei der vom Dornbusch, Echje, Asher, Echje. Er sei der im Lied des Moses, ich, er. Alles Ego Emi. Alles ich bin. Das war die Rebellion, die war perfekt. Man wollte ihn steinigen. Die Geschichte ist euch bekannt. Gut, damit es nicht zu schwierig wird, höre ich hier auf, weil dieses sechs oder sieben Verse, um die es da geht, die schafft man nicht in einer Predigt, wenn man etwas auf den Grund der Dinge gehen will. Für mich war heute wichtig, das Lernziel für uns, dass wir aus diesem Vers, Philipper 2, Vers 6, erkennen, dass der Christus in Gestalt Gottes anfing und es nicht als einen Raub betrachtete, über den Raub haben wir noch nicht gesprochen, Gott gleich zu sein. Also der Paulus sagt im Philipper 2, 6, Jesus ist Gott, er ist ihm gleich. Und die vielen anderen Beweise, Petrus, Johannes, haben das bestätigt. Und wenn wir die Bibel wörtlich lesen und verstehen, können wir erkennen, dass das stimmt. Die Beweise, die ich heute vorlegen durfte, sind nicht auf meinen Mist gewachsen. Die stehen schon 2000 Jahre im Wort Gottes. Die haben andere schon vor mir, der Luther in seinem Katechismus und was immer es da gegeben hat, bezeugt. Und wir lassen uns nicht unterkriegen, sondern wir bezeugen die Göttlichkeit Jesu. Auch wenn es hier und da Protest gibt, für uns ist das Wort über jeder Kritik von anderen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.